¡Ya! ¡Eso!
Moin, Michi.
Servus, Gerd. Unsere vollständigen Namen sind Michael Franke
und Gerd Thomas. Wir sind die Vorsitzenden der FT Gern München und des FC Internationale Berlin.
Außerdem sind wir Gesellschafter der Hartplatzhelden G GmbH, die Stimme des Amateurfußballs.
Genau, die Hartplatzhelden machen jetzt auch regelmäßig einen Podcast und wir haben uns vorgenommen, das ungefähr alle 2 Wochen zu machen. Das heißt, ihr werdet uns auch öfter hören und wir freuen uns natürlich über viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Amateurfußball, aber auch gerne darüber hinaus. Michi, wie war deine Amateurfußballwoche denn so?
Ja, die hat jetzt gar nicht direkt mit Fußball zu tun gehabt, sage ich mal, sondern die war eher so im Umfeld. Großes Thema ist bei uns aktuell die neue Homepage. Wir haben also schwere Diskussionen drüber, was muss der Homepage, eine neue aktuelle Homepage jetzt können, was muss die nicht mehr können. Braucht man einen Nachrichtenüberblick auf der Homepage, braucht man nicht oder überlässt man das dem Social Media Kanälen? Also das ist alles sehr interessant und da ist sehr viel im Umbruch und auch vom Aufbau der Seite. Also das war sehr spannend und wir sind jetzt eben gerade dabei, das neu zu gestalten, weil die Homepage am Ende aber unverzichtbar ist und genau und ist natürlich dann auch ein Kernelement im Verein. Ein Kernelement der Kommunikation und Kommunikation, das wissen wir auch alle, ist ja das Damoklesschwert, das so über uns allen hängt, weil wir halt manchmal die Informationen nicht so transportiert bekommen, wie es sein sollte. Und genau, deswegen ist die Homepage einfach wichtig und jetzt gerade mein großes Thema gewesen.
Ah ja, siehst du, das Thema, das habe ich vor ungefähr einem Jahr hinter mich gebracht mit einer völlig neuen Homepage. Ich kann das bestätigen, was du sagst. Kommunikation, ein Riesenthema, haben wir auch bei unserer Reihe zur Stärkung des Ehrenamts im Sport festgestellt. Meine Woche war tatsächlich sportlich. Meine Stimme ist heute ein bisschen belegt. Ich war gestern beim Ü60-Training, war wieder sehr munter. Wir mussten uns gegenseitig doch relativ lautstark Anweisungen geben wieder. Aber wir nehmen das nie persönlich. Hinterher haben wir dann gemeinsam noch ein kleines Fass fränkisches Bier getrunken. Ich war nämlich in Oberfranken bei meinem Schwiegervater im Landkreis Bamberg und habe mir dort ein Kreisligaspiel zwischen der Spielvereinigung Germania Ebingen und der DJK Stappenbach-Worrer angesehen. Das war so richtig schön. Ja, richtig schön wie früher auf dem Dorf. Ich komme ja vom Dorf aus Nordniedersachsen und es waren 100 Zuschauer da. Der Platz war allererste Sahne. Es gab keinen schwarzen Fleck auf dem ganzen 60 mal 90 oder wie immer lang, der länger, glaube ich, 100 Meter lang, nicht so kurze Dinger wie in Berlin. Und es war dann auch noch spannend, denn als ich kam, lag Ebingen schon 0-2 hinten, fing sich dann das 0-3 und dann machte der altvordere Mittelstürmer, der auch gleichzeitig der Mannschaftskapitän war, doch noch den Anschlusstreffer zum 1-3 und tatsächlich endete es noch 3-3. Der Siegtreffer wollte nicht mehr fallen, aber ich glaube, dass die anschließend noch ordentlich gefeiert haben. Haben Ostersamstag gespielt in Berlin und in München wird ja Ostern witzigerweise im Herrenbereich kaum noch gespielt.
Nee, nur noch in den oberen Ligen, glaube ich, also soweit ich so übersehen habe, aber ich sage mal so auf Kreisebene auf jeden Fall nicht mehr. Also da waren keine Spiele. Und das ist eigentlich seltsam, muss ich sagen, weil früher war das eigentlich schon oft so, dass da eben eher nur Nachholspiele reinfielen oder sowas. Also dass dann oft Samstag und Montag gespielt wurde oder so, das gibt's eigentlich gar nicht mehr, glaube ich.
Ja, aber wie gesagt, also meine Knochen sind ein bisschen müde, weil ich tatsächlich 2-mal beim Training war diese Woche im hohen Alter. Weiß ich nicht, ob das noch richtig ist, aber es macht ja Spaß und zeigt immer wieder, dass Amateurfußball eben auch vor allen Dingen gut ist für den Zusammenhalt. Ich glaube tatsächlich, das haben wir neulich auch nochmal festgestellt, auch bei den noch Älteren, bei der Ü70 bei uns, dass die sagen, das ist einfach auch ein Vereinszweck für uns inzwischen, dass wir uns hier 2-3 Mal in der Woche zu verschiedenen Dingen treffen. Einmal in der Woche gehen die Bullen spielen. Und ja, ist ja auch besser, als wenn jeder zu Hause alleine sitzt. Und genau, und dieses Thema Zusammenhalt, auch Kommunikation, genauso Digitalisierung, wozu ja die Homepage gehört, das sind ja dann auch Themen, die wir beim Hartplatzhelden Amateurfußballkongress oder Amateurfußballkonferenz haben wir es ja genannt, am 23. Mai in Berlin unter anderem besprechen wollen. Da freue ich mich auch total drauf, dich zu sehen mal wieder. Also nicht nur am Bildschirm. Und ich habe auch schon für uns beide ja einen Termin gemacht am nächsten Morgen, wo wir zusammen zu einer Vorparty des Pokalfinales gehen. Aber das ist ein anderes Thema.
Anderes Thema, aber ich freue mich natürlich auch riesig drauf und stelle aber auch ein bisschen mit Schrecken fest, es ist nicht mal mehr ein Monat hin bis zum 23.05. Also jetzt geht's dann doch schneller, als man so denkt. Der Termin rückt näher und damit natürlich ja die Aufregung. Also ich bin schon sehr gespannt, ist ja für uns Premiere als Hartplatzhelden, so eine Veranstaltung durchzuführen und dann auch noch in Berlin, dann auch noch einen Tag vor dem Pokalfinale. Das wird also sicherlich ein super Erlebnis für uns alle und ja, wäre natürlich cool, wenn da sehr viele dabei wären aus den Vereinen, weil um die geht's ja.
Ja, interessant ist, vor allen Dingen die Bielefeld-Fraktion ruft schon immer bei mir an, hast du Pokalkarten? ich habe tatsächlich meine beiden Pokalkarten Freunden gegeben. Wir verteilen das bei uns im Verein immer großflächig. Und ja, also ich werde dieses Jahr nicht hingehen, habe auch schon 2-3 Pokalfinales mitgekriegt. Also ist schon immer eine besondere Atmosphäre. Und du bringst ja auch noch einen Jugendtrainer von dir mit, von der FT Gern, habe ich gehört, ne?
ja, also, aber der ist nur Co-Trainer, also der ist nicht so relevant bei uns. Aber der macht seine Sache schon ganz gut. Ne? Es geht ja um Philipp Lahm, der bei uns bei der U13 Co-Trainer ist und aber auch natürlich Ehrenspielführer der DFB 11 und hat ein paar andere Meriten und er hat sicherlich auch viel zu erzählen an dem Tag und einiges beizutragen, gerade was das Thema Amateurfußball betrifft. Er ist ja ein sehr geerdeter Spieler, sage ich mal, jetzt wollte ich schon sagen Amateurspieler, das ist er nicht, also er ist Profi, aber nach wie vor wahrscheinlich auch innen drin, aber er ist natürlich auch völlig geerdeter Amateurfußballtrainer und Jugendtrainer, das ist halt das Spannende an dem Thema, weil er ja eigentlich beides ist, also ja.
Genau, und auch kommen wird die DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic. Die wird unter anderem mit den beiden Hartplatz-Autorinnen Susanne Amar und Younes Kamil, die ja auch beide schon gehörige Zeit im Amateurfußball oder überhaupt auch im Jugendfußball unterwegs sind, wird unter anderem über das Thema Vielfalt im Ehrenamt diskutieren. Und Tim Frohwein hat ja so ein bisschen den Hut auf, was die inhaltliche Gestaltung des Kongresses angeht, was er natürlich mit uns zusammen macht. Aber ich finde, das ist eine ganz schöne Herausforderung, so eine Konferenz zu machen und sich dann auch auf Themenschwerpunkte zu einigen und zu konzentrieren, weil wir jetzt wirklich festgestellt haben, der Amateurfußball gibt so viele Themen her, wir können ja gar nicht alle abdecken.
Naja, also wir sind ja Kolumnisten und haben ja mittlerweile über 100 Kolumnen geschrieben und die Realität ist, dass die Themen gehen hier nie aus. Also das ist jeder Aufenthalt irgendwo am Fußballplatz, ob das jetzt bei meinem Heimatverein ist oder ob das an einem anderen Platz ist, eigentlich jeder Aufenthalt gibt sofort wieder Themen her. Sei es, also wir haben ja, es ist ja so eine Vielfalt. Wir haben das Thema, was weiß ich, Schiedsrichter. Wir haben das Thema Organisation, Digitalisierung, gesellschaftlicher Wert. Das ist ja, glaube ich, das Megathema. Also aus meiner Sicht, also wie kriegen wir den Amateurfußball in der Wertigkeit und in der Wertschätzung auf das eigentliche Niveau, das er verdient und das er auch eigentlich innehat, ja, indem er die Leute in einer Art verbindet, wie es sonst nirgends mehr der Fall ist. Das ist ja eine unglaubliche Funktion, die da vorhanden ist. und Wirkung und die einfach unterm Radar läuft nach wie vor. Und genau. Das ist ja was, was mich auch sehr bewegt, muss ich sagen. Und ich hoffe auch, dass wir das Thema bei unserer Konferenz wirklich nochmal rausarbeiten und vielleicht auch ein bisschen so laut sein können, dass wir im Bundestag oder bei den politisch Verantwortlichen auch Gehör finden. Das wäre halt so ein super Wunsch.
Ja, das wäre natürlich schön, wenn diese Konferenz ein Auftakt sein könnte, auch nochmal unabhängig von den Verbänden, die natürlich auch ihre Aufgabe wahrnehmen müssen, aber nochmal unabhängig von den Verbänden auch tatsächlich so ein bisschen Impulse zu setzen, Akzente zu setzen. Wir verstehen uns ja auch nicht als Konkurrenz oder gar als Feinde des DFB oder der Landesverbände, sondern ja vielmehr als Ergänzung. Und auch mir geht's so, wenn ich irgendwo bin, ich war neulich oben an der Müritz im Landkreis Waren oder Müritz heißt der, glaube ich. Und dann fährt man da über die Dörfer an lauter Fußballplätzen vorbei, die schon längst keine Fußballschuhe mehr gesehen haben, wo die Maulwurfshügel regieren. Und das versetzt mir immer so einen kleinen Stoß, wo ich immer denke, irgendwann haben hier mal Leute Fußball gespielt. Und wir merken ja auch tatsächlich, dass gerade in den ländlichen Bereichen im Jugendfußball es auch immer schwerer wird für einige auch wirklich Mannschaften zusammenzukriegen, die sich aus einem Dorf zusammensetzen. Und dann gibt's diese Spielgemeinschaften, die teilweise ja schon aus 4 Orten bestehen. Und ich weiß, in meiner Jugendzeit haben wir mal ein Jahr eine Spielgemeinschaft gehabt mit einem Verein, der 3 Kilometer weg war. Also konnte man wirklich hinlaufen. Und schon das war keine Liebesheirat.
Nee. Ist schon ein großes Thema, glaube ich. Also wie können wir das Ganze aufrechterhalten? Wie können wir die Leute begeistern? Auch da, ich sage mal, jetzt in der ganzen Konkurrenzsituation, die der Fußball ja hat. Also wir sind halt Freizeitgestaltung und Freizeit ist ja mittlerweile häufig nicht mehr mit Aufenthalten im Freien verbunden, sondern eher halt an der Tastatur oder was auch immer. Und das ist ja genau, wir wollen ja der Gegenpol sein und drum muss ich jetzt auch nochmal einhaken. Also wir sind sicher nicht die Konkurrenzveranstaltung für den DFB, sondern ich glaube eher die Impulsgeber, die halt, ich sag mal, von der Basis, wir sind ja langjährig, sehr, sehr langjährige Funktionäre beide und auch unsere Mitstreiter sind ja auch alle Jahre lang oder Jahrzehnte lang schon im Amateurfußball unterwegs. Wir haben halt einfach, ich sag mal, den Kontakt zur Erde und zu dem, was dort passiert. Und das ist, glaube ich, unser Pfund, das wir da in den Ring schmeißen können und das, ja, ich sage mal, uns auch Berechtigung gibt, auch so eine Konferenz zu veranstalten.
Ja, eindeutig. Und ich glaube, wir haben auch ganz unterschiedliche Sachen. Wir haben ja noch Ute Groth dabei, die in Düsseldorf ist, also in Nordrhein-Westfalen. Younes Kamil schreibt ja auch hin und wieder, der bei Al-Hilal Bonn Vorsitzender ist und du kommst aus dem Süden, ich komme aus dem Osten. So ganz aus dem hohen Norden haben wir noch niemanden, aber da werden wir sicherlich auch noch jemanden finden. Ich komme ja zumindest ursprünglich mal aus dem Norden, aber bin jetzt seit fast 35 Jahren in Berlin. Und ich sehe das auch so. Also man findet immer wieder Themen, die werden uns nicht ausgehen. Was ja eine Sache ist, wir haben ja den Kongress auch damit überschrieben oder die Konferenz damit überschrieben, wer den Amateurfußball stärkt, stärkt die Demokratie. Das ist ein großer Satz, aber ich glaube, das ist ein Thema, das wir auch total ernst nehmen und was auch die Politik deutlich ernster nehmen sollte, als sie das bisher tut.
Unbedingt. Wenn jeder, der an so einem Amateur- oder Jugendfußballplatz mal steht, der sieht, was da passiert. Es gibt ja den wunderbaren Satz, dem Ball ist egal, wer draufhaut. Und das ist genau die Regel, die sozusagen über dem Fußball schwebt, über dem Jugendfußball. Da sind verschiedenste Menschen, Kinder auf dem Platz, Eltern um den Platz, da spielt die Religion keine Rolle, da spielt die Sprache keine Rolle, die Hautfarbe, da spielt nichts eine Rolle, da ist nur der Ball wichtig. Und da ist nur das wichtig, was passiert und das bringt die Leute zusammen. Die sprechen halt über ein emotionales Thema miteinander und kommen einfach in Kontakt. Und wir wissen es selbst auch, also ich selber habe es ja auch erfahren, bei mir in der Mannschaft waren früher auch, ich meine, da waren Ärzte und da waren aber auch, ich sage jetzt mal, Leute, die den Abfall wegbringen, und alle haben voreinander Respekt gehabt. Jeder hat verstanden, der andere macht was Wichtiges, und ich sage mal, unser damaliger Arzt war auch der schlimmste Grätscher im Team. Das war immer sehr sprichwörtlich, der hat sich seine Kunden selbst gemacht sozusagen. Aber um das zusammenzubringen, deswegen ist es eben so eine tolle Erfahrung. Und deswegen ist es auch für die Demokratie so wichtig, weil einfach Demokratie nur mit Respekt funktioniert, und Respekt vor dem anderen, Respekt vor der Meinung anderer und aus der Diskussion und aus dem Kompromiss. Und den braucht man ja permanent auf dem Platz.
Ja, ich habe ja neben der Hartplatzhelden-Kolumne noch eine weitere Kolumne bei Fever Pitch und habe letzte Woche gerade geschrieben, wie unterschiedlich die Menschen sind im Verein und dass manchmal der Taxifahrer mit dem Professor zusammenspielt, der Taxifahrer aber für das Team eventuell der wichtigere Spieler ist. Ja, oder hab geschrieben, die junge Stürmerin aus, in Anführungsstrichen, einem sozialen Brennpunkt spielt zusammen mit einer Verteidigerin aus dem schicken Grunewald. Aber vielleicht ist da die Stürmerin dann doch diejenige, die für das Team mehr Input bringt sozusagen. Und das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, nur der Amateurfußball schafft. Und da muss man auch wirklich sagen, der Amateurfußball. Denn der Profifußball hat eine andere Rolle. Ich will nicht sagen, dass es eine andere Sportart ist, aber Profifußball, erstmal Fußballer selbst werden ja nur ganz, ganz wenige. Da gibt es Statistiken, die sind so verheerend, dass man die eigentlich nicht mehr bemühen muss. Das müsste eigentlich auch der letzte Vater und die letzte Mutter begriffen haben, dass auch mit noch so viel Helikoptereinsatz und überbordendem Ehrgeiz nicht gewährleistet ist, dass ihr Filius dann später mal Profi wird. Aber ich finde, dieser Zusammenhalt, also dieses Übergreifende, dieses Generationsübergreifende, dieses Milieuübergreifende, das bietet nur der Amateurfußball. Profifußball-Fan muss man sich ja auch erstmal leisten können bei den Ticketpreisen heutzutage.
Ja, das ist richtig. Also, und nur mal um diese Breite beim Amateurfußball zu, also es gibt eben auch keinen anderen Teamsport, der diese Breite hat. Das hängt mit vielen Dingen zusammen. Es liegt, glaube ich, an der Einfachheit des Spiels. Ich selber komme aus einer Generation, wir haben ja noch mit der Blechdose auf Abfalleimer gespielt damals. Das hat auch funktioniert und Spaß gemacht. Und wahrscheinlich war unsere Technik auch deswegen so wenig ausgefeilt, weil wir einfach die Geräte gar nicht hatten. Aber ich würde damit nur sagen, so die Einfachheit des Spiels bringt sozusagen die Breite, aber halt auch die Günstigkeit der Angebote. Das heißt, wir haben ja immer noch in den meisten Fußballvereinen sehr moderate Beiträge, Jahresbeiträge und zum Teil ja auch so solidarische Systeme, die dann günstige Beiträge ermöglichen oder vielleicht sogar Beitragsfreiheit für Menschen, die es sich nicht leisten können. Das sind alles Dinge, die passieren primär im Fußball. Die sieht man halt weniger. Ja.
Und das geht auch nur, weil es immer noch genügend Ehrenamtliche gibt, zumindest in unseren Vereinen, glaube ich. Ich weiß aber eben auch von vielen Vereinen, die doch sehr klagen, dass sich immer weniger Menschen engagieren wollen, dass gleichzeitig die Anspruchshaltung immer höher wird und dass viele Leute ihre Kinder in den Verein bringen und so eine Dienstleistungsmentalität haben und erwarten, dass einfach ja die Trainer, die Vorstände, wer immer da ist im Verein, das alles wegmacht. Und in einer Kolumne bei den Hartplatzhelden habe ich ja mal geschrieben, hieß die Überschrift, ach, die sind hier gar nicht angestellt. Denn wir alle stellen ja immer wieder fest, dass es viele Eltern gibt, die sagen, ach, wusste ich gar nicht, dass die hier ehrenamtlich arbeiten, die Trainer. Das heißt, die Leute machen sich halt auch ganz wenig Gedanken. Gleichzeitig weiß ich von Susanne Amar, die sich ja mit dem Thema Fußballereltern beschäftigt, hauptberuflich, dass sie sagt, naja, aber die Vereine müssen sich auch immer vorstellen, es kommen manchmal Leute in den Verein, die gehen dann nur rein, weil ihre Kinder Fußball spielen wollen. Die waren noch nie vorher in einem Sportverein. Die haben gar keine Ahnung, was sie dort erwartet. Und ihr Verein tut gut daran, die darüber aufzuklären, was sie eigentlich erwartet in diesem Verein und auch was von ihnen erwartet wird.
Ist sicherlich ein zentraler Punkt. Also ich sag mal, man merkt es ja schon, es wird ja oft jetzt mittlerweile vom Preis gesprochen und nicht mehr vom Beitrag. Das heißt, dass ein Verein ein Solidarsystem ist, dass ein Verein sozusagen eben vom Geben lebt und nicht vom Nehmen, das ist sozusagen bei vielen gar nicht mehr präsent. Und auch ich habe damals als Jugendtrainer, und das ist doch schon länger her, die Frage bekommen, sie arbeiten gar nicht hier. Das ist tatsächlich so gewesen. Und ich will damit nur, du hast recht, es funktioniert nur auf der Basis dieser ganzen ehrenamtlich Tätigen. Und da müssen wir wirklich sehr, sehr stark daran arbeiten, wie können wir das irgendwo noch aufrechterhalten? Weil wir ja, ich sag mal, der wirtschaftliche Druck, gerade in Ballungsräumen, erlaubt es ja oft gar nicht mehr, dass ich meine Zeit sozusagen ohne was dafür zu bekommen hergebe oder nutze. Und da müssen wir uns halt schon Gedanken machen, was kann man tun? Und das ist halt nicht mit der Ehrenamtskarte getan, wo man dann 50 Cent beim Museumsbesuch spart. Das ist auch schön. Aber ich denke mal so, ich habe immer im Kopf diese Rentenpunkte für ehrenamtliche Tätigkeit, die man sozusagen erhalten könnte. Das wäre schon so ein Thema, wo man sicherlich mehr Wertschätzung bekommen könnte. Also es ist das Thema Wertschätzung, aber da kannst du sicherlich noch ein bisschen mehr drüber sagen. Ihr habt ja diese Studie auch gemeinsam gemacht. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und Wertschätzung ist ja nicht nur das Schulterklopfen, das muss ich jetzt zu Ende sagen, sondern das muss sich ja irgendwo spürbar auswirken.
Richtig. Und in der Tat ist es so, dass der Hauptpunkt, der angemerkt wurde von den Teilnehmenden aus 4 Workshop-Reihen, die wir gemacht haben, war zu wenig Wertschätzung. Wo ich immer sage, ist eigentlich eine Schande für unsere Republik, wenn wir unsere Ehrenamtlichen zu wenig wertschätzen. Denn ich vermute, das geht bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei irgendwelchen Pflegediensten, die oder Flüchtlingsarbeit oder, da geht das weiter. Wir sehen ja auch in Berlin teilweise werden ja sogar schon Rettungsdienste angegriffen in der Silvesternacht und ähnliche Sachen. Also wir müssen uns schon fragen, was passiert hier gerade in diesem Land. Und insofern finde ich diesen Slogan, wer den Amateurfußball stärkt, stärkt die Demokratie auch richtig. Denn ich glaube tatsächlich, wir können viel machen. Und insofern begrüße ich auch durchaus, dass es jetzt einen Staatsminister für Sport und Ehrenamt geben soll. Ich glaube nicht, dass so eine Person alle Probleme lösen kann. Und sicherlich wird der auch aufpassen müssen, dass er nicht zwischen den einzelnen Ministerien zerrieben wird. Aber es kann auch eine Chance sein. Und da will ich auch mal sagen, in Richtung DFB-Spitze Bernd Neuendorf, das ist sicherlich auch gut gewesen, dass die für diese Position gekämpft haben. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, das ist der größte Quatsch, so eine Position. Ich würde mir das einfach mal angucken wollen, jetzt die nächsten Jahre, was passiert da? Und ich sehe da durchaus Potenzial, allerdings nur dann, wenn das nicht top-down passiert, sondern wenn dieses Ministerium oder Staatsministerium es schafft, auch wirklich Impulse von der Basis mit einzubeziehen. Und das ist, glaube ich, das, was ja auch unsere Amateurfußballkonferenz da am 23. Mai in Berlin so ein bisschen mit aufzeigen will, was will eigentlich die Basis? Und wir stellen jetzt ja fest, wir haben jetzt so an die 100 Leute, die kommen werden. Vielleicht werden es auch noch ein paar mehr. Also noch gibt's ein paar Karten. Alle, die noch kommen wollen, es ist kostenlos. Alle, die noch kommen wollen, sollten sich schnell anmelden. Wir sehen auch die ganze Breite des Amateurfußballs, von Jugend über klassische Vorstandsarbeit, über woher kriege ich Sponsoren. Mal sehen, was wir alles so abfrühstücken können an diesem Tag. Aber das wird bestimmt eine schöne Geschichte. Aber wir kommen zu einer kleinen Zwischenkolumne.
Au.
Die Zwischenkolumne heißt, und die Erfindung ist von Michi, die Blutgrätsche der Woche. Und Michi, du, worüber wollen wir reden?
Ja, ich, also meine Idee ist die, also es ist ja ein Thema, das bewegt mich nicht gerade jetzt seit kurzem erst, sondern schon länger, das sind die ganzen Scouts. Das ist das Scouting, das so ausufernd ist, das eben jetzt ja nicht mehr nur von NLZ-Vereinen betrieben wird, sondern von einer Vielzahl von Vereinen und das häufig dazu führt, dass Spieler und Eltern direkt angesprochen werden und ich sag mal, im Kleinstbereich werden dann die Kinder gleich nur mit abgemeldet von dem anwerbenden Verein und also das treibt Blüten, die absurd sind und die, ich sag mal, wirklich zerstörerisch wirken, gerade im Kinderfußball oder im Jugendfußball, weil dort eben, ich sage mal, die Leute mit Argumenten auch gelockt werden, dass es einem also wirklich schlecht wird, muss man wirklich sagen, also wenn man die Zahlen kennt.
Du sagst ja auch immer, dass es dich so aufregt, wenn dann der abwerbende Verein oder der Scout oder künftige Berater oder was die alles sind, dann immer sagt, dein Kind muss jetzt den nächsten Schritt machen.
Ja, über den nächsten Schritt könnte ich mich nur noch drüber aufregen, weil was ist der nächste Schritt? Ich meine, der nächste Schritt ist der Schritt zum übernächsten Schritt quasi. Also das endet ja nie. Und es wird auch nie enden. Es gibt ja Spieler oder Kinder, die mit 10 Jahren schon im 4., 5. Verein sind. Das ist einfach absurd, weil das genau das konterkariert, was wir in den Vereinen eigentlich wollen. Wir wollen ja Bindung, wir wollen Heimat schaffen, wir wollen eine Insel sein, gerade im Ballungsgebiet, wo sich die Kinder zu Hause fühlen, wo die einfach sicher sind, wo die einfach Wertschätzung haben, wo die Freunde haben, wo die einfach hingehen können, wenn es mal nicht so läuft zu Hause. Das dann alles die Dinge, die der Verein eigentlich bieten soll. Und das Ganze wird so reduziert auf diese sportliche Schiene. Ich muss den nächsten Schritt machen. Mein Kind muss sich innerhalb der nächsten 4 Wochen weiterentwickeln, sonst gehen wir zum nächsten Verein. Das sind alles so Dinge, da fällt mir einfach nichts mehr ein.
Ja, und ich finde auch, das ist ja dann auch jedes Mal so ein Schlag ins Gesicht der Trainer, die sich dann doch viele Jahre aufopferungsvoll um diese Kinder gekümmert haben. Also wenn es wirklich hochtalentierte Spieler oder auch Spielerinnen gibt, die in ein Nachwuchsleistungszentrum gehen und die Eltern wollen diesen Weg auch mitgehen und begleiten, da kommt ja dann doch eine Menge auf die zu. Das Leben verändert sich dann kolossal und dreht sich alles nur noch um dieses Kind und dieses Nachwuchsleistungszentrum. Aber dann habe ich auch gar nichts dagegen. Wobei man ja wissen muss, dass auch von den Spielern, die in den Nachwuchsleistungszentren sind, es, glaube ich, keine 3% nachher wirklich in eine der ersten 3 Ligen schaffen.
Ja, Moment, es ist noch viel schlimmer. Also aus den U19-Bundesliga-Teams schaffen es 2,5%. Also wenn man mal in der U19-Bundesliga spielt, hat man zu 97,5% die Gewissheit, nicht Profi zu werden.
Richtig.
Ist aber schon in der U19.
Ja, richtig, genau. Und ich weiß noch, ich habe mal einem Spieler bei uns gesagt, wechsel mal nicht zu früh. Das hat er damals vielleicht noch nicht verstanden. Das reicht, wenn du in der B-Jugend wechselst. Dann sind alle, die heute dort in der E-Jugend oder in der D-Jugend spielen, alle schon aussortiert. Die sind dann alle weg und du kommst dann neu. Du bist dann der interessante Spieler. Ja. Ich meine, das ist ja auch, es hängt dann ja auch nochmal, wie im Amateurfußball auch, an einzelnen Trainern. Aber ich habe auch den Eindruck, dass einfach unheimlich viele Leute, du hast sie Scouts genannt, ein Freund von mir nennt sie Wegelagerer, ich gebe das nur so weiter, und viele sind in erster Linie an ihrer persönlichen Bereicherung interessiert, denn viele bieten denen ja dann auch noch an, den Eltern, ich kann euch auch beraten und sind teilweise ja wirklich dann auch als Anhängsel von irgendwelchen größeren Spielerberatungen unterwegs, zumindest hier in Berlin kenne ich diese Geschichten. Ich nehme an, das ist in München nicht anders und ich vermute, das ist inzwischen auch auf einem kleinen Dorf so, denn die laufen ja überall rum. Und Das hat eigentlich mit der Entwicklung des Kindes und des Jugendlichen überhaupt nichts mehr zu tun.
Nee, es ist tatsächlich so. Also ich glaube, es geht auch oft um Monetarisierung direkt, also indem man eben entsprechende Vereinsstrukturen oder ich sag mal fast schon Privatstrukturen in Vereinen anbietet, die dann entsprechend enorm hohe Beiträge haben und natürlich dann auch professionelle Trainer haben, aber am Ende, ja, wie soll es gehen? Also ich meine, es kann jetzt jeder Profi werden und das ist halt das Problem. Also aus meiner Sicht wird da sehr stark mit den Träumen der Kinder gespielt und die Eltern werden halt mit Dingen unter Druck gesetzt, wie ja, das ist die einzige Chance oder wenn er die jetzt nicht nutzt, wer weiß, ob er die wiederbekommt oder so.
Genau.
Also das sind so Argumentationsketten, die einfach sehr verwerflich sind aus meiner Sicht, weil keine wissenschaftliche Zahl dafür spricht.
Nein, und ich glaube ja vor allen Dingen sind es ja die Träume meistens der Väter, keine Ahnung, irgendwie, die vielleicht was nachholen wollen, was sie selbst verpasst haben oder was immer sie sich denken oder schnell reich werden wollen. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass auch hochintelligente Menschen, obwohl sie alles wissen, darauf reinfallen. Ich habe mal jemandem gesagt, ich könnte jetzt mal die ganzen Statistiken runterbeten und so weiter und so fort. Und dann sagte er, ja, aber bei meinem Kind ist das anders. Mein Kind ist die Ausnahme. Und dann stehst du da und kannst nichts mehr sagen. Dann kannst du nur sagen, geh deines Weges, werde glücklich. Aber was ich immer wichtig finde, ist, wie schaffen wir es, die Tür offen zu halten und zu sagen, wenn du es nicht geschafft hast oder du vielleicht unglücklich bist, weil dir das doch anders widerfahren ist, als du dir das eigentlich gewünscht hast oder vorgestellt hast, dann kannst du auch zurückkommen. Und was ich so schade finde, viele von denen, die es dann nicht schaffen, und die meisten sind es ja, hören dann einfach auch auf mit Fußball und tauchen nicht wieder auf. Und die Frage ist so ein bisschen, wie stellen wir diesen Wahnsinn ab? Der wird ja eher größer als kleiner, auch wenn er uns jetzt schon viele Jahre beschäftigt. Und im Grunde genommen geht das nur über ein solidarisches Verhalten der Vereine untereinander. Aber wie kriegen wir das hin?
Puh, das ist ein schwieriges Thema. Also solidarisches Verhalten untereinander ist ganz kompliziert. Und Ich glaube da ehrlich gesagt nicht mehr dran, dass wir da ernsthaft eine Lösung finden. Ich würde mir eher erwarten, ehrlich gesagt, dass von den Verbänden, also gerade in den Landesverbänden, dass dort ganz einfach klar die Zahlen gezeigt werden. Das heißt, mir geht es eigentlich primär darum, wenn man mit Eltern spricht, dann kann man ja sagen, okay, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Es gibt ja Wahrscheinlichkeiten. Und allein wenn man das dann sieht, dass man da im Bereich des Lottogewinns liegt, wahrscheinlich sogar noch schlechter, dann muss einem klar sein, das ist vielleicht dann doch nicht das unbedingt Beste, das Kind jetzt irgendwo, was weiß ich, in ein NLZ zu fahren, jeden Tag 2 Stunden lang, sondern möglicherweise ist dann doch besser aufgehoben dort, wo es ist und wo es einfach Spaß hat und Freunde hat. Also das ist ein schwieriges Thema. Also und ja. Solidarität unter den Vereinen, wir haben natürlich jetzt auch neue Vereine, weil es praktisch die nur auf diesem Prinzip basieren. Und von denen kann man keine Solidarität erwarten, weil die einfach keine Vereine mehr sind.
Richtig, das sind GmbHs oder einfach Unternehmen, die versuchen, mit Jugendfußball Geld zu verdienen. Und es gibt ja auch genügend Eltern, die sind bereit, irrsinnige dreistellige Beträge im Monat zu bezahlen. Wenn sie das bei der FT Gern oder beim FC Internationale tun sollten, dann würden die uns ja irgendwas erzählen. Und hier bei uns sind ja schon dreistellige Beträge als Jahresbeitrag einigen Leuten zu viel. Ja, zu den NLZs, also den Nachwuchsleistungszentren, muss man ja auch nochmal sagen, es gibt da auch solche und solche. Und auch da musst du ja immer noch ein bisschen Glück haben, an welche Trainer komme ich, wie viele Kinder sind jetzt gerade da, haben die einen Kader von 22 oder von 32 Leuten, ja, also ich glaube, es ist ganz, ganz viel Unwissenheit, aber ich habe auch den Eindruck, dass viele, die dieses Spiel mitspielen, weil sie sagen, naja, wir sind zwar nicht jetzt die oberste Stufe der Profivereine, aber wir sind sozusagen, in Berlin heißt es dann immer so gerne, wir wollen nach Hertha und Union die dritte Kraft werden. Wir haben hier so viele dritte Kräfte, das ist wirklich völlig irre. Und ist ja alles lustig, sollen die auch alle machen. Aber ich glaube tatsächlich, was viel wichtiger ist, ist, welche Werte geben wir den Jugendlichen mit. Ich pfeife diese Blutgrätsche der Woche jetzt einfach mal ab.
Ja.
Und kommen wir zurück zur Amateurfußballkonferenz der Hartplatzhelden am 23. Mai in Berlin. Dort haben wir auch zwei absolute Spezialisten zum Thema Jugendfußball mit Gora Senn und Leo Tessmann, die sogar ein Buch geschrieben haben, jetzt noch ein zweites Buch schreiben wollen. Wir sind ja mit denen auch hin und wieder im Kontakt. Auch darüber wird zu reden sein, wie über das Thema Ehrenamt, über das Thema Infrastruktur werden wir reden müssen. Aber für das Thema Infrastruktur im Amateurfußball können wir drei eigene Konferenzen machen.
Das ist richtig. Also auch hier sind die Themen unerschöpflich und deswegen wird es sicherlich nicht die letzte Amateurfußballkonferenz sein. Unterstelle ich jetzt mal, das ist der Auftakt. Ich hoffe, dass wir das wirklich jährlich hinkriegen und zu füllen gibt es da, es wird auch nie enden. Das ist ja das Wunderbare dran. Das heißt, wir haben ja hier eine Lebensaufgabe vor uns als Impulsgeber und vielleicht auch ein bisschen als Missionare im Thema Amateurfußball und Jugendfußball. Und deswegen, ich freue mich einfach riesig drauf.
Ja, ich freue mich auch total drauf. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch ein bisschen nervös, weil man hat natürlich immer die Sorge, ob auch wirklich alles klappt, ja, versagt auf einmal die Technik, kommt das Catering nicht rechtzeitig an Laden, ist das Bier Schal? Nein, das Bier wird nicht Schal sein. Also wir haben großartige Unterstützer, können wir hier an dieser Stelle auch sagen. Die Firma Lambsbräu wird uns mit sehr, sehr, sehr guten Getränken unterstützen zum Beispiel. Und wir werden auch ja im Anschluss an die Konferenz eine sogenannte dritte Halbzeit durchführen. Das heißt, wer später kommen möchte oder eben noch länger bleiben möchte, ist dazu herzlich eingeladen, geradezu aufgefordert. Denn wir wollen natürlich einfach auch hinterher fachsimpeln, uns austauschen, mit den Hartplatzhelden perspektivisch natürlich auch ein Netzwerk aufbauen, wo man sich gegenseitig Ratschläge geben kann, Tipps geben kann, wo man vielleicht sich auch mal austauscht, was hat bei mir funktioniert und was hat nicht funktioniert und warum hat es nicht funktioniert. Das ist so das, was ich mir perspektivisch auch von den Hartplatzhelden vorstelle.
Ja, genau. Also ich glaube auch, also diese Hilfe zur Selbsthilfe, dieser Erfahrungsaustausch, das ist ein ganz zentrales Thema. Das ist ja auch das, was wir in den Kolumnen ein bisschen spielen wollen, glaube ich, dass wir einfach zeigen, was passiert alles, wo sind die Schmerzpunkte, wo drückt uns manchmal der Schuh und wo haben wir Lösungen, wo haben wir auch manchmal keine Lösungen. Und ich glaube schon, also das unter vier Augen oder sechs oder acht Augen am Tisch vielleicht mit einem kleinen Bierchen dabei zu besprechen. Das hat natürlich dann schon auch seinen Reiz und da freue ich mich auch sehr drauf. Also gerade das Netzwerken, ich bin passionierter Netzwerker und deswegen ist das natürlich für mich fast das Highlight, ehrlich gesagt, die dritte Halbzeit.
Ja, bei mir ist es auch so, also so wie andere Leute Briefmarken sammeln, sammle ich Visitenkarten. Also heute Abend gehe ich zur 25-Jahres-Party von 11 Freunde. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und werde natürlich auch Eintrittskarten mit dabei haben. Ich will an dieser Stelle auch noch sagen, sollten Menschen aus der Wirtschaft oder die anderweitig die Möglichkeit haben, uns zu unterstützen, diesen Podcast hören. Wir freuen uns natürlich über Förderer, über Sponsoren, über Spender, denn ganz ehrenamtlich werden wir das auf Dauer nicht aufbauen können. Wir wollen natürlich mit den Hartplatzhelden auch eine Struktur schaffen, die verlässlich ist. Und ich bin aber guter Dinge, dass wir das hinkriegen, weil ich glaube, dass der Bedarf sehr, sehr groß ist. Denn viele Vereine haben doch im Moment eine ganze Reihe von Herausforderungen zu lösen. Wenn ich nur daran denke, wie viele Vorstände ich kenne, die mich fragen, wie kriegst du das eigentlich hin, den Vorstand zu verjüngen? wir haben es gerade hingekriegt bei uns, aber das war auch kein einfacher Weg, kann ich nur sagen. Und auch mal sehen, ob das so bleibt. Ich glaube, dass eine ganz, ganz wichtige Antwort ist auf jeden Fall, wir müssen akzeptieren, dass jüngere Leute einen anderen Arbeitsstil haben als wir, die wir um die 60 sind. Und es gibt ja auch Vorstände, die sind deutlich über 70. Und wir müssen uns aufeinander einlassen. Das ist, glaube ich, das große Erfolgsrezept. Und wenn wir uns dorthin setzen und sagen, das haben wir die letzten 20 Jahre aber immer so gemacht, dann ist das eine schlechte Antwort.
Ja, dann werden wir auch keine Leute finden. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das eine der großen Krisen ist, die vor uns steht. Also weil ich einfach auch viele Vorstände kenne, die ja als die noch älter sind als ich selber. Und das ist ja, ich merke es ja an mir auch selber. Also es wird nicht einfacher, sondern man muss also wirklich da sehr, wie man so schön sagt, open-minded sein, also und tatsächlich auch mal was anderes zulassen. Und das ist manchmal ganz, ganz schön schwierig. Und das Problem ist wahrscheinlich auch, dass gerade sehr viel Know-how damit verloren geht. Also das heißt, ganze Netzwerke und so, wenn man über 20 Jahre oder so im Job ist oder in dem Amt ist, dann nimmt man halt sehr viel mit. Und das, glaube ich, ist eine der großen Herausforderungen. Wie kann ich das weitergeben? Wie geht man damit um? Ich kann ja nicht sagen, ich suche mir jetzt jemanden, der 5 Jahre mit mir parallel läuft. Das geht ja gar nicht. Also insofern muss man halt tatsächlich schauen, wie man die Strukturen so schafft, dass man es halt auch übergeben kann am Ende.
Das ist, glaube ich, auch so ein großes Thema. Es gibt ja Dinge, die können gerade die jüngeren Generationen auch besser als wir. Also Digitalisierung ist eine dieser Sachen. Aber auch insgesamt das Thema Kommunikation ist ein völlig anderes. Ich komme ja ursprünglich aus der Kommunikation beruflich, aber das hat sich komplett verändert. Und ich fange jetzt nicht mit fast 65 noch an, irgendwie der große Videoregisseur zu werden. Das machen die teilweise mit dem Handy aus dem FF und es sieht gut aus. Ja, und die haben eine andere Bildsprache zum Beispiel, als ich die früher gewählt hätte. Die kennen sich natürlich einfach auch ganz anders aus. Wir Älteren gehen immer hin und sagen, oh, können die alle gar keine längeren Texte mehr lesen? Ich glaube, das können die meisten schon, aber es wird eben anders kommuniziert als früher. Und auch das ganze Thema Ansprache innerhalb des Vereins. Früher hatten wir den Vereinskasten, der irgendwo hing, und der war das Nonplusultra. Ja, das, was da nicht drin stand, das fand auch nicht statt. Und heute haben wir 5, 6, 7, 8 Kanäle, die wir bespielen müssen. Also müssen wir nicht alle bespielen, aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und nicht nur auf Social Media. Du hattest mit der Website angefangen. Ja. Und wir sind noch in dem Zeitalter groß geworden, wo es noch Faxgeräte gab. Ich habe in der Schule sogar noch die Matrize kennengelernt, kennen die meisten Leute gar nicht mehr.
Auch wirklich. aber da muss ich kurz das sagen. Also ich mit dem Thema Schaukasten. Wir haben also wirklich wir bespielen wirklich alle möglichen elektronischen Kommunikationskanäle, also von Social Media Kanälen bis eben Homepage oder auch Newsletter. Und wir haben auch eine App mit Push-Funktion, also alles Mögliche. Und letztens war es dann so, also dass wir so aufgebaut haben für Feier, und dann kam so ein Jugendtrainer zu mir und fragt, was ist denn da los? Wir planen da die Feier, und dann, also wir bauen da auf, und dann hat er gesagt, ja, wieso hängt denn da kein Plakat dazu auf? Also nur mal so, ich glaube, dass wir langsam wieder zum Schaukasten zurücktendieren, weil die Leute einfach vor lauter Kanälen die Information nicht mehr sehen.
Ich glaube, es ist so, der eine braucht das Plakat immer noch, die anderen brauchen Social Media, die nächsten brauchen irgendwelche WhatsApp-Gruppen oder ähnliches. Das meine ich damit, es ist total vielfältig geworden und wir müssen die Leute unterschiedlich abholen. Das ist eine Riesenherausforderung. Wir haben ja weitere Herausforderungen, das Thema Kinderschutz zum Beispiel wird ein großes Thema werden, glücklicherweise, haben die Sportverbände das ja auch wirklich gemeinsam mit der Politik das auch sehr, sehr weit nach vorne geschoben, werden wir auch drüber reden auf der Amateurfußballkonferenz. Wir haben natürlich diese Herausforderung der Sportstätten, die wirklich vor sich hin gammeln, das muss man ja so deutlich sagen. Und ich glaube nicht, dass dieses Billionen-Infrastrukturpaket in erster Linie für Sportstätten ausgegeben wird. Da werden wir noch sehr, sehr kämpfen müssen, dass da auch wirklich eine ganze Menge passiert. Und in den Ballungsräumen haben wir die gegenteilige Entwicklung wie auf dem Land. Auf dem Land kriegen viele schon keine A-Jugend oder B-Jugend mehr zusammen, zumindest nicht in einer Ortschaft, sondern nur in Spielgemeinschaften oder schon gar nicht mehr. Und gleichzeitig haben wir aber in den Ballungsräumen im Moment die Situation, dass gerade die kleinen Kinder uns ja die Türen einrennen, beziehungsweise deren Eltern. Und wenn wir eine Warteliste machen würden beim FC Internationale, dann würden dort 600, 700 Kinder draufstehen. Das ist ein völlig unhaltbarer Zustand in meinen Augen, wenn ich gleichzeitig nahezu jeden Tag über zu hohes Gewicht, über Unbeweglichkeit, über Handysucht von Kindern und ähnliche Dinge lese. Und das ist wirklich genau dieser Punkt, wo ich finde, der Amateurfußball muss, vielleicht ja auch mit Hilfe der Hartplatzhelden, es schaffen, einfach sich selbst auch wichtiger zu nehmen und sich selbst auch mehr in den Mittelpunkt zu stellen und nicht nach dem Motto, wir spielen so toll Fußball und wir gewinnen am Wochenende immer die Spiele, sondern einfach als gesellschaftlicher Treiber, als wirklich eine Sportart, die Dinge schafft, die auch andere Sportarten, weil sie nicht so breit sind, nicht schaffen können.
Richtig. Ne, bin ich völlig bei dir. Und ich glaube auch, dass uns also nicht nur die Themen für die Amateurfußballkonferenz nie ausgehen werden, sondern auch für den Podcast. Also wir haben jetzt, glaube ich, einen ziemlich wilden Ritt hingelegt über verschiedenste Themen. Aber das ist vielleicht auch sinnvoll gewesen jetzt für die erste Folge, oder?
Ich weiß jetzt gar nicht. Wir sind zumindest, soll das die erste Folge von einem regelmäßigen Podcast sein? Du hast recht, wir sind tatsächlich schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, aber es gab ja auch eine Blutgrätsche, von daher muss es ja auch eine Nachspielzeit geben. Aber wir sollten sie nicht ausdehnen, hast du recht.
Ja.
Insofern, ja. Ich glaube auch, also Themen werden wir viele haben. Wer uns zuhört, darf uns natürlich auch gerne Themen schicken. Ihr findet uns unter www.hartplatzhelden.de. Ich bringe jetzt mal nicht diesen Begriff. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. So heißt es ja immer so schön. Aber wir freuen uns, wenn Menschen zu uns Kontakt aufnehmen. Wenn sich Leute berufen fühlen sollten, auch mal eine Kolumne zu schreiben zu irgendeinem Thema, auch dann könnt ihr gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Wir dürfen ja regelmäßig bei FUPANET veröffentlichen. Vielen Dank auch dafür. Und wir hören und sehen uns, wir beide sehen uns demnächst wieder und unsere Hörerinnen und Hörer hören uns demnächst wieder, sicherlich auch mit Gästen. Und wie du sagst, das war jetzt ein wilder Ritt, wo wir mal versucht haben, alles Mögliche anzureißen. Wir und unsere Kolleginnen und Kollegen von den Hartplatzhelden freuen uns auf alle, die zur Hartplatzheldenkonferenz am 23. Mai nach Berlin kommen. Wir freuen uns über alle, die uns in irgendeiner Weise zuarbeiten oder Hinweise geben. Und damit können wir es heute auch erstmal belassen, glaube ich, oder?
Ja. Ich glaube auch. Also ich glaube, jetzt haben wir genug Zeit sozusagen verbraucht von unseren Hörern und die sollen ja wiederkommen. Also nicht Angst haben, dass es so lange dauert beim nächsten Mal. Nee, also wir werden uns sicherlich dann auch fokussieren auf einzelne Themen oder wie der Gerd gesagt hat, auf Gäste. Und wenn mal jemand dabei ist, der sagt, er möchte unbedingt auch mal Gast im Podcast sein, dann ist die Tür natürlich auch geöffnet, ist ja klar.
Also wobei es natürlich eine ausgiebige Prüfung gibt vorher.
Genau.
Gewissenstest. Aber nein, natürlich. Also vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wir sehen uns demnächst oder wir hören uns demnächst wieder.
Genau. Danke euch. Ciao da draußen.
Ja, macht's gut. Tschüss. Ja! 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 Ja!